Der Text zu meiner Einleitung steht heute in Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Wir lesen. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Soweit das Wort Gottes. Als ich dieses Wort gelesen habe, habe ich überlegt, warum wird hier eigentlich so gern darüber gepredigt? Warum lieben wir genau diese Begebenheit am Brunnen, am Jakobsbrunnen? Nun, wir wissen selber, wie wichtig Wasser ist. Vielleicht jeder von euch hat einmal die Situation durchgemacht, dass er richtig Durst bekam und es war kein Wasser da. Und wie wohltuend war es dann, eine Quelle zu finden oder eine Flasche Wasser und die Kehle wieder damit zu benetzen und die Trockenheit im Mund damit zu beseitigen. Ja, Wasser ist lebensnotwendig. Und noch etwas fiel mir ein. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte betrachten, wo entstand das erste, schuf Gott das erste Leben? Im Wasser. Und dann kamen die Vögel. Ja, ein Brunnen hatte zu der Zeit, als Jesus lebte, eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Das war ein ganz wichtiger Schatz, wenn du einen Brunnen hattest. Und hier geht es speziell um den Jakobsbrunnen. Soweit ich weiß, existiert dieser Brunnen noch heute, nennt sich Bir Jakob am Fuße des Gerizim, also Garizim. Und dieser Ort ist keinesfalls bestritten in der Geschichte. Dieser Brunnen ist aus hartem Kalkstein herausgehauen worden, besitzt einen Durchmesser von 2,3 Meter und ist 23 Meter tief. Also das ist schon eine ganz gewaltige Distanz. Die Öffnung der Quelle liegt unterhalb der Oberfläche des Grundes, ist von einem Stein bedeckt, der in der Mitte ein Loch hat. Also musste man wirklich mit dem Eimer bis da runter. Und sicher, die Stadt, wo Jesus hingeht und der Frau begegnen wird, befindet sich in der Nähe vom Jakobsbrunnen. Der ist ungefähr knapp 1 Kilometer von sicher entfernt. Ja, und wenn wir 1. Mose betrachten, gibt es mehrere Geschichten, die sich an einem Brunnen zutragen. An einem Brunnen fand Abrahams Knecht eine Frau für Isaak. An einem Brunnen sah Jakob Rachel zum ersten Mal. Und ein Brunnen spielt auch eine entscheidende Rolle für das Überleben der ägyptischen Magd Hagar und ihrem Sohn Ismael. Es ist doch bemerkenswert, wie historisch genau die Bibel ist. Und viele Menschen sagen ja, das ist ein Märchenbuch. Ja, aber Märchen haben keinen historischen Bezug. Hier ist es genau anders. Ja, und es wird hier ein Feld beschrieben, das Jakob seinem Sohn gab. Das finden wir in 1. Mose 33, Vers 18 bis 20. 1. Mose 33, Vers 18 bis 20. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem im Land Kanaan, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Es ist das gleiche Feld, auf dem später sein Sohn Josef begraben wurde. Steht auch in Josua 24, Vers 32. Und die Gebeine Josefs, die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für 100 Kesita gekauft hatte. Und es wurde den Söhnen Josef zum Erbteil. Ja, der Jakobsbrunnen lag im Gebiet der Samariter außerhalb der Ortschaft Sychar am Fuße des Berges Garizim. An diesem Berge wurde zum Beispiel der Segen ausgesprochen durch Mose. Aber hier kamen die Samariter zusammen und feierten Gottesdienst. Sie kamen nicht an den Berg Zion, wo Jerusalem der Tempel stand und wo die Juden den Gottesdienst feierten. Lasst uns in den Text gehen. Es stellt sich die Frage, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte, als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Warum ging Jesus zurück nach Galiläa? Es könnte doch der Eindruck entstehen, naja, es ist so eine Art Wettbewerb entstanden zwischen Johannes und Jesus, aber das ist nicht der wahre Grund. Auch wissen wir, dass Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war in das Land Judäa, wollten sie auch durch Samarien und wurden dort abgewiesen. Es ist also nicht ganz einfach, dieses Samarien. Aber wir wissen, der Hauptgrund, warum Jesus nach Galiläa zurückging und durch Samarien musste, das ist, er muss dieser Frau begegnen. Es war ein Auftrag von Gott, dem Vater. Ja, von der Quelle Jakobs haben wir schon gesprochen. Da kommt eine Frau aus Samaria allein Wasser zu schöpfen. Ja, sie kommt allein. Und sie kommt zu einer Zeit, wo die meisten Frauen nicht zum Brunnen gehen. Ganz einfach aus dem Grund, weil es sehr, sehr heiß ist und es nicht gut ist für den Körper, in dieser Hitze noch Wasser zu holen. Denn wir müssen bedenken, der Weg ist nicht nur ein paar Meter oder ein paar hundert Meter, sondern ein Kilometer oder weiter. Aber es gibt wohl einen Grund, warum sie allein kommt. Wir wissen ja um ihre Vergangenheit. Wir wissen ja, wer sie wirklich ist. Und wisst ihr, mir ist diese Frau in dieser Begebenheit so ans Herz gewachsen, weil es ist so leicht, sie zu verurteilen. Aber bedenken wir, wie wichtig war es für eine Frau, wenn sie einen Mann hatte. Und es ist ja nicht gesagt, das kann ja sein, dass sie mit diesen 5 Männern verheiratet war. Und was mich hier an der ganzen Sache immer stört, warum wird die Frau nur verurteilt? Die Männer sind doch genauso beteiligt. Ich nehme mich davon nicht aus. Ja? Wir Männer, als wir noch nicht den Herrn Jesus kannten, noch nicht unsere Bekehrung erlebten, hatten ein völlig falsches Bild über Frauen. Ich glaube, da kann jeder davon berichten. Ja, die Rolle der Männer fällt hier völlig weg. Und dass sie 5-mal verheiratet war, der Mann brauchte nur einen ganz unwichtigen Grund, um ihr einen Scheidebrief zu geben. Und wahrscheinlich suchte die Frau ihr Lebensglück in dem Zusammenleben. Denn wenn du mit einem Mann damals zur Zeit verheiratet warst, zusammenlebst, das war wie eine Lebensversicherung. Und deswegen können wir diese Frau genauso barmherzig betrachten, wie unser Herr es getan hat. Sie war enttäuscht, bitter und einsam. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Da habe ich in dem Moment gedacht, wie war es denn, als Jakob Rachel begegnete? Das Mädchen war sehr schön, von Aussehen eine Jungfrau, und ein Mann hatte sie nicht erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Und sie sagte, trinke, mein Herr. Eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Das hätte Jesus eigentlich erwarten können. Aber es kam anders. Er war allein. Er hat wahrscheinlich bewusst die Jünger in die Stadt geschickt, um Essen zu kaufen. Interessant ist, 12 Jünger gehen in die Stadt für 13 Essen zu kaufen. Heute würden wir sagen, naja, 2 oder 3 würden ja auch genügen. Aber das hatte seinen Grund. Jesus wollte allein mit der Frau reden. Ja, und sie gab ihm nicht das Wasser, sondern sie stellte ihm eine Frage. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Sie konnte das überhaupt nicht verstehen. Er ein Jude, sie eine samaritanische Frau. Wir wissen, dass die Samariter ein Mischvolk waren oder auch noch sind. Und das kam dadurch, dass im Jahre 622, als Israel von den Assyrern besetzt wurde, da wurden viele, viele Juden verschleppt und stattdessen kamen dann assyrische Menschen, wurden dort angesiedelt. Und natürlich kamen daraus auch Ehen und Kinder. Und da fällt mir ein, was heute in unserem Land geschieht, ist auch eine Vermischung. Man will die Identität eines Volkes zerstören. Ja, und natürlich haben wir dann auch die Götter übernommen, die Religion. Und die Juden wollten mit den Samaritern nichts zu tun haben. Das war für sie unrein. Wenn du die Gabe Gottes kennest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das war die Antwort von Jesus. Da fällt mir ein, da bittet sie um etwas zu trinken, aber eigentlich hätte sie allen Grund, um Wasser zu bitten. Sicherlich, Jesus war auch Gott und er hätte sich auch das Wasser selbst erschaffen können. Aber er wollte mit dieser Frau reden. Er wollte sie gewinnen. Und das ist für uns auch, wir können daraus lernen, wenn wir einen Menschen gewinnen wollen, dann können wir ihn um etwas bitten. Das heißt, wir stellen uns unter ihn. Ja? Jesus hat sich erniedrigt, diese Frau um Wasser zu bitten. Ja, die Frau dachte, naja, lebendiges Wasser. Was war lebendiges Wasser oder was ist lebendiges Wasser? Frisches Quellwasser, ja, in dem Bewegung ist, also was auch viel Sauerstoff enthält, das ist lebendiges Wasser. Und deswegen fragte die Frau, Herr, du hast kein Schöpfgefäß. Interessant ist hier, dass sie jetzt plötzlich sagt, Herr, und nicht mehr der du ein Jude bist. Das ist mir sofort aufgefallen. Und ab Vers 11 heißt es auch nicht mehr die samaritische Frau, sondern nur noch die Frau. Und das zieht sich dann auch durch die ganze weitere Schrift. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. 23 Meter haben wir gehört. Was muss das? Also da braucht man schon einen Eimer. Da reicht ein Becher nicht. Ja, und woher hast du das lebendige Wasser? Bist du denn größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus? Interessant ist, dass sie sagt, unser Vater Jakob. Wenn das ein Jude gehört hätte, der hätte ihr was anderes erzählt. Denn sie identifiziert sich ja mit einem Juden. Jesus antwortete ihr und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ja, jeder, der von dem Wasser dieser Welt trinkt, wird wieder Durst haben. Ihr könnt noch so einen schönen Urlaub gehabt haben. Ihr könnt Freude gehabt haben. Es hält nicht lange an. Ihr plant schon das nächste Ziel. Das Herz des Menschen ist unersetzlich und wird nie zufrieden. Und das ist auch diese Unruhe, die der unerlöste Mensch jeden Tag spürt. Denn er muss seine Begierden erfüllen. Sie treiben ihn dazu. So ist das leider. Und wenn du Jesus hast, dann kommt dein Herz zur Ruhe. Dann blickst du nur noch auf ihn, freust dich an ihm, freust dich an der Gemeinschaft der Geschwister, freust dich an den gemeinsamen Liedern und freust dich am Wachsen im Glauben zu ihm hin. Und am meisten freust du dich dann auf die wirkliche Begegnung mit ihm, dann in der Ewigkeit. Das ist der Unterschied. Aber Jesus redet von einem anderen Wasser. Von einem Wasser, das in dir zur Quelle wird und ins ewige Leben quillt. Es ist also nicht nur das Element, sondern er spricht hier von einem geistlichen Wasser. Und das Wasser, das in dir zur Quelle wird, das Wasser, du hast Freude am Wort Gottes. Das Wasser ist auch das Wort Gottes. Und es ist der Geist, den du bekommst, wenn du dem Herrn Jesus deine Sünden bekennst und ihn die Herrschaft über dein Leben übernehmen lässt. Ja, nun hat Jesus in seiner Liebe das Herz der Frau gewonnen. Denn die Frau bittet jetzt ihn, nicht mehr er, sie, sondern sie bittet ihn: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Ja, sie denkt immer noch an das irdische Wasser. Sie meint, es gibt ein Wasser, von dem man keinen Durst mehr hat. So denken auch viele Leute, ihr sucht alle den Brunnen der ewigen Jugend. Den gibt es nicht. Aber Jesus, er hat dieses Wasser. Zwar nicht der ewigen Jugend, aber der ewigen Freude. Und der Jesus antwortet: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Und die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Stimmt ja nicht ganz. Aber die halbe Wahrheit ist es. Denn sie ist zurzeit nicht mit einem Mann verheiratet. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du wahr geredet. Ja, ich sagte ja vorhin, sie war offensichtlich mit diesen Männern verheiratet und sie haben sich scheiden lassen. Und nicht, wie es manchmal der Eindruck entsteht, dass sie eine Hure wäre. Das würde ich ihr nicht andichten wollen. Die Frau ist völlig überrascht. Woher weiß dieser Mann, dass ich 5 verheiratet war? Dieser kann doch nur ein Prophet sein. Und das sagt sie auch zu ihm. Und sie stellt ihm noch eine Frage. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Sie stellt also die Frage nach dem Ort, wo man Gott anbeten soll. Und der Herr Jesus schaut schon in die Zukunft, wenn er nämlich sein Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hat. Dann haben wir die Möglichkeit, in jeder Zeit und Stunde und an jedem Ort dieser Welt anzubeten, Gott anzubeten. Und Jesus sagt weiter: Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Und in 2. Könige 17, die Verse 40 bis 41, da steht Folgendes: Aber sie hörten nicht, sondern taten nach ihren früheren Bräuchen. Und so fürchteten diese Nationen den Herrn und dienten zugleich ihren Götterbildern, auch ihre Kinder und Kindeskinder. Wir sehen also, wenn sie neben Gott noch etwas anderes anbieten, das ist das, was unser Herr zutiefst hasst. Du sollst Gott anbeten und niemand anders sonst. Das heißt, sie wissen nicht, was sie anbeten. Andersherum, in Jerusalem, bekannt ist Gott in Juda und Israel ist groß sein Name. Die Juden wussten, wen sie anbeten. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt schon da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Hier sehen wir ein Stück weit, wer Gott ist. Gott ist nicht materiell, sondern Gott ist Geist. Das wird vielleicht dein Bild, was du vorher von Gott hattest, von Grund auf ändern. Und deswegen ist Gott auch niemals erfassbar. Und trotzdem ist er da, weil er außerhalb der Schöpfung und innerhalb der Schöpfung ist. Und deswegen können wir ihn anbeten. Die Frau erkennt immer mehr, es muss jemand sein, der mehr ist als ein Jude, der vielleicht sogar mehr ist als ein Prophet. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Sie ist also gut informiert. Und jetzt kommt die Überraschung. Jesus spricht, ich bin es, der mit dir redet. Stellt euch vor, Gott persönlich redet zu euch. Und Jesus hat sich gerade dieser Frau, die so sündenbeladen ist, geoffenbart. Aber so ist es immer. Die, die am meisten gesündigt haben, die bekommen die meiste Gnade. Was passierte? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen. Ein Symbol für ihr altes Leben. Ging in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Interessant ist, dass sie das nicht einfach so hinausposaunt, sondern so von vornherein sagt, ich bin Christus begegnet, sondern sie sagt erstmal, dass ihr jemand anders die Wahrheit über ihr Leben gesagt hat. Und das ist die Folge davon, das treibt die anderen Samariter hin zum Brunnen, zu Jesus, und es kamen viele zum Glauben. Wir sehen also, durch die Bekehrung eines einzigen Menschen kann eine ganze Stadt oder mehr Menschen zum Glauben finden. Wie wichtig ist es, dass wir selbst Zeugnis geben von dem, was der Herr an uns getan hat. Zunächst glaubten sie um des Wortes der Frauen willen, der Frau willen, weil sie sagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Dann baten die Samariter, dass er bleiben möge. Und dann hat er ihnen nochmal das Evangelium erläutert. Und dann glaubten sie um seines Wortes willens und sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Und das glauben auch wir. Amen.